Jede Stimme zählt. Der Podcast rund um emotionale Intelligenz und Wirkung. Mit Isabella Herzig und Dr. Jan Michalski.
Hallo, hallo, hallo. Wir sind wieder hier bei Jeder Stimme zählt. Heute am Freitag mit Dr. Jan Michalski, dem Experten für Stimme und Empathie. Jan, ich freue mich, dass du da bist.
Danke, dass ich hier sein kann. Und natürlich mit Isabella Herzig, Expertin für emotionale Intelligenz.
Vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt schon mal professionell hier gestartet. Das zum Ende des letzten Podcasts habt ihr euch gewünscht, dass wir ein bisschen mehr Professionalität hier aufweisen. Wir stellen uns jetzt immer anständig vor. Wenn wir uns jetzt mal aufschreiben und hinter
Bis
die
wir es wieder vergessen.
Genau. Jetzt, wir haben den letzten Podcast beendet mit einem kleinen Blick in eine Sammlung. Du hast es so schön gesagt, wir haben hier so einen Sack voller Ideen, die wir für euch aufgemacht haben. Den machen wir jetzt zu und machen den nächsten Freitag wieder auf. Wenn wir den heute wieder aufmachen und du greifst da rein, was siehst du dir aus diesem Sack aus?
Ja, du hast einen sehr schönen Punkt, ein riesiges Thema da entwickelt, wo ich dann gesagt habe, so, das kriegt eine eigene Folge. Das ist, und zwar hast du ganz wichtig nochmal betont, dass die innere Haltung ganz entscheidend ist. Und zwar nicht nur für Führung, nicht nur für, keine Ahnung, Coaching, was auch immer, sondern dass die innere Haltung quasi die grundsätzliche Herangehensweise ist, wie wir überhaupt kommunizieren, mit jedem Menschen eigentlich. Und dass wir ja sehen können, es gibt, und du hast das letzte Mal auch angedeutet, es gibt zig Kommunikationsmodelle. Es gibt ganz viele Blickwinkel, aus denen wir Kommunikation betrachten können, Kommunikation analysieren können. Dann gibt es nochmal 10-mal so viele Strategien und Techniken, die wir lernen können, von gewaltfreie Kommunikation über, wenn wir Schulz von Thun in die Praxis bringen und aktives Zuhören und so, diesen ganzen, was wir ja alle schon mal gehört haben, hoffentlich. Sonst hier pures Name-Dropping. Und, und jede einzelne davon, ich pauschalisiere das jetzt mal und sage so, jede einzelne von diesen Techniken funktioniert nicht, wenn die nicht mit der richtigen Haltung einhergeht. Also es ist, wir gehen, auch wenn wir das coachen, wenn wir das beibringen, immer dran und sagen so, wir bringen euch nochmal eine Technik bei und wie kann man Höflichkeit verwenden und wie kann man aktives Zuhören verwenden. Aber wenn es nicht dazu führt, dass sich diese Grundhaltung zur Kommunikation ändert, dann sind diese ganzen Strategien eigentlich nur so ein bisschen so hübsches Konfetti, was oben drauf ist. Aber das darunter passt nicht.
Ich muss gleich jetzt reinwerfen. Ich kann nicht bei mir halten. Und zwar, du erzählst gerade, was du erzählst, und bei mir läuft ein innerer Film und ich erinnere mich an ein Seminar zum Thema gewaltfreie Kommunikation. Und zwar gibt es da diese schönen 4 Schritte und jeder lernt diese 4 Schritte und dann gibt es Übungen. Und in den Übungen habe ich Folgendes erlebt, deswegen muss ich euch das erzählen, weil es wirklich so bezeichnend dafür war. Wir haben gelernt, gewaltfrei zu kommunizieren. Jetzt sitzen Menschen in einer Gruppe, machen die Übung. Und ein Teilnehmer hat Schritt 2 vergessen und ist sofort zum Schritt 4. 2 andere stehen auf und sagen, so geht das aber nicht. Wir haben das anders gelernt. In dem Sinne, mit dieser Haltung war die gewaltfreie Kommunikation für die Katz. Also daher, das wollte ich nochmal reinwerfen, weil das war so bezeichnend. Ne? Wir lernen gewaltfreie Kommunikation und belehren uns dabei, dass es doch falsch gewesen ist. Ja, entschuldige, du darfst jetzt weiter, das musste ich jetzt reinwerfen.
Fantastisch. Es löst bei mir direkt wieder auch den nächsten Impuls aus, dass wir Rollenspielsituationen hatten, wo im Rahmen der Pflegeakademie, wo es eben darum ging, dass einige Auszubildende sollten halt PflegeempfängerInnen spielen und die anderen sollten Pflegekräfte spielen und kommunikativ auf die Situation reagieren. Also es waren reine Kommunikationsszenarien. Und dann war eine Auszubildende da, die sehr, sehr glaubwürdig eine Patientin gespielt hat, die vollkommen ausrastet und so richtig wütend ist und mit der Situation nicht klarkommt. Und die Auszubildende, die die Pflegekraft spielen sollte, stand davor und hatte ihr Skript in der Hand, weil das durchgeskriptet war, welche Kommunikationsstrategien. Und die sagte, ich bin so angefressen und so. Und sie stand da so, hatte ihr Zettel und sagte so, ich verstehe, dass sie wütend sind. Durch das Ding, ja. Also, wo die wirklich dann so, oh, gar nichts verstehst du, oder? Also, ja, dieser Satz, und das ist was ich eben ganz viel auch aus persönlicher Erfahrung zu sagen, ich verstehe, dass du wütend bist. So, da sind wir wieder bei dem Thema von letzter Woche. Verstehe ich wirklich, wie du dich gerade fühlst und was macht das mit einem Menschen, wenn ich so tue, als hätte ich total den Plan, wie es dir jetzt gerade gehen muss. Also es gibt, würde ich jetzt mal behaupten, wenig Sachen, die weniger empathisch sind, als zu behaupten, totale Empathie zu haben und zu sagen, ich weiß genau, wie du dich gerade fühlst.
Und das ist doch so eine Anmaßung oder so sogar übergriffig, würde ich das bezeichnen. Denn niemand kann in den Kopf eines anderen tappern, auch wenn wir uns schon sehr anstrengen. Ich finde das auch sehr schön, an dieser Stelle da mal ein bisschen über die Formulierung nachzudenken. Weil wie oft neigen wir dazu, dass Menschen uns etwas erzählen, wir sagen, ja, ich verstehe dich. Pustekuchen, nichts verstehen wir, außer wir sind tagtäglich in diesen Menschen drin und das ist sehr, sehr selten oder wir sind selbst, ja. Und manchmal verstehen wir uns auch nicht. Also das finde ich immer sehr schön, mal zu überlegen, wie könnte ich das anderweitig formulieren, ohne zu sagen, ich verstehe dich. Und da wären wir schon, ich wieder beim zweiten Punkt. Du kommst gleich wieder zurück und reitest auf diesen Weg, auf dem du gewesen bist, ja. Wie oft das auch der Fall ist, dass Menschen dann auch sofort mit Ratschlägen ankommen. Du weißt genau, was ich meine, ne? Ich verstehe dich und du solltest genau das machen. Und was machen wir da wieder? Beziehen alles auf uns und sagen, hey, weil mir das gut tut, muss es dir ja auch gut tun.
Und ich würde da sogar noch einen Schritt weiter gehen. Und das ist da, da haben wir auch irgendwann schon mal drüber geredet, über diesen empathischen Stress. Diese Frage, warum gebe ich denn jetzt gerade einen Ratschlag? Gebe ich wirklich einen Ratschlag, weil ich helfen möchte? Oder gebe ich einen Ratschlag, weil mir das gerade unangenehm ist, dass du zum Beispiel wütend bist oder dass du zum Beispiel traurig bist? Und dass ich dann, und du hattest einen ganz schönen Satz letztes Mal schon reingeworfen und da müssen wir auch definitiv heute nochmal dran anknüpfen, ist dieses, ist das wirklich wahr? Und dieses, und das ist, was diese Haltung eigentlich auszeichnet. Wir können unsere Haltung nur ändern, wenn wir vorher akzeptieren, dass eventuell auch, ich will jetzt nicht sagen, dass was in unserer Haltung falsch ist, aber dass wir eventuell die Realität anders wahrnehmen, als sie ist, was auch immer die Realität ist im konstruktivistischen Sinne. Aber wenn ich halt zum Beispiel davon ausgehe, ja, ich möchte dir jetzt einen Ratschlag geben, weil du traurig bist und ich möchte, dass es dir besser geht. Und sich dann zu fragen, warum möchte ich das? Was geht eigentlich in mir vor? Und braucht die Person nicht eigentlich viel eher jemanden, der jetzt gerade mit ihr zusammen diese Trauer hält und eben nicht jemanden, der dafür sorgt, dass die Trauer weggeht und dass die Wut weggeht? Und das ist ja, da sind wir ja sehr schnell dabei zu sagen, so, ah, ich habe eine Lösung. Und nochmal den anderen Punkt, den du auch dazu reingebracht hast, ist in dem Moment, wo ich dir einen Ratschlag gebe, tue ich ja so, als wäre das, was du hast, erstmal ein Problem und zweitens auch super leicht zu lösen. Hier, guck, du musst nur das machen. Und das ist ja eine extreme Form von emotionaler Invalidierung, zu sagen, deine Gefühle sind gar nicht so schlimm, denn das kriegt man weg mit diesem einen Ratschlag, mit dem geh doch mal raus, ja, treff dich mit Freunden und schon bist du nicht mehr traurig.
Genau, total schön, was du sagst. Und weißt, ich kann mir vorstellen, dass auch viele gerade im Berufsleben dazu neigen, ne? Also vielleicht, also ich bin immer die Rolle der Führungskraft jetzt hier übernimmt. Und wenn dann Mitarbeitende zu mir kämen und halt Themen haben, dann ist es natürlich super leicht zu sagen, hey, ich verstehe dich, mach doch mal das und das. Und auf der anderen Seite, durch dieses Ich verstehe dich und mach das und das, passiert Folgendes. Wir haben einerseits das, was du gesagt hast, auf jeden Fall. Ich versuche hier ein Problem, was ich habe, eigentlich zu beseitigen, indem ich dir eine Lösung anbiete. Auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, die das als Machtinstrument einsetzen, ne? Also ich bin ja mächtiger und ich bin ja schlauer und ich weiß, was du zu tun hast. Und dadurch fühlen sich manche Menschen überlegener und besorgen sich dadurch einen Status. Also auch das.
Super wichtiger Punkt. Vor allem auch, wenn man noch mal weiter in die Richtung geht. Das muss ja gar nicht, und ich meine, du hast es jetzt auch nicht so formuliert, aber es gibt natürlich Menschen, die das denn als Manipulationsinstrument ausnutzen könnten. Aber gerade auch, dir geht's jetzt schlecht. Und in dem Moment, wo ich dir keinen Ratschlag geben kann, gefährdet das ja mein Gesicht, mein Image. Dass ich halt sage, so, ich möchte die Person sein, die dir helfen kann. Du kommst zu mir und suchst nach Hilfe. Wenn ich jetzt zugeben müsste, ich weiß gar nicht, was ich für dich tun kann, ja, dann ist das ja auch mein sozialer Status, der dadurch gefährdet ist und meine Autorität in gewisser Weise. Und vielleicht gerade eben auch, wenn wir dann schon eine soziale Hierarchie haben, da ist eben die Führungskraft und der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin sagt, ich habe hier gerade ein Problem. Dann zugeben zu müssen, ich kann jetzt bei ihr sein, aber ich kann das nicht für dich lösen, ist eben auch ein Eingeständnis von, ich habe jetzt gerade nicht die Macht, die ich vielleicht haben möchte.
Genau, im Sinne von früher führen. Heute führen würde anders eine Lösung finden, nämlich das, worüber wir die ganze Zeit sprechen, über Empathie im anderen Sinne, nämlich auch Verletzlichkeit zulassen, eben auch zu sagen, hey, ich weiß nicht, was wir jetzt machen können. Ich weiß nicht, ich sehe, dass es dir schlecht geht und ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann. Und vielleicht auch mal zu fragen, was brauchst du gerade? Ich erlebe das zum Beispiel oft im Coaching, dass auch Menschen zu einem Coach kommen mit der Erwartungshaltung, dass der Coach die Probleme löst, was er nicht kann. Und du musst ja als junger Coach auch lernen oder als Führungskraft, dass es nicht deine Aufgabe ist, die Probleme der anderen zu lösen, sondern den Raum zu halten, sie zu spiegeln, Fragen zu stellen und nicht die Probleme zu lösen. Und das auch sich einzugestehen, dass man eben nicht dafür da ist, auch als Führungskraft nicht dafür da ist, um alle Probleme der Welt zu lösen, hilft natürlich auch, mit dieser Bürde da umzugehen. Und ich glaube, dass Verletzlichkeit da vielleicht auch nochmal so ein Thema ist, was wir uns vielleicht mal vorknüpfen dürfen. Denn zuzugeben, dass man etwas nicht weiß, ist heutzutage eigentlich gewünscht und trotzdem in vielen Köpfen noch mit den alten Stempeln als schwächer abgetan.
Und dann ist es nämlich direkt verknüpft mit der großen Emotion, mit der die gesamte Menschheit struggelt, Scham. Und dann sind wir in einer Position, wo wir sagen müssen, ich weiß das nicht. Und dann kommt dieses Schamgefühl hoch und auf einmal haben wir das Problem, dass wir diese Emotion Scham regulieren müssen. Und Menschen, und da schließe ich mich gar nicht raus, das ist für mich immer noch eins der größten Learnings überhaupt, wenn ich in eine Situation reinkomme und merke, wow, das löst Scham in mir aus, nicht aus dieser Scham heraus zu reagieren, irgendeine Coping-Strategie zu wählen und irgendwie auch vor allem so ein Dominanzinstrument dann auszupacken, um diese wahrgenommene Verletzung der sozialen Hierarchie wiederherzustellen, sondern erstmal zu sagen, so ja, wie wir das ja letzte Woche auch hatten mit diesem, ich schäme mich jetzt erstmal. Und das ist jetzt erstmal okay, ja. Ich habe, wir hatten ja aber auch dieses Thema mit der Enttäuschung, dass wir sagen, ich habe gedacht, ich könnte das besser. Ich habe gedacht, ich bin die Person, zu der man kommen kann und kriegt dann sofort einen Ratschlag. Und jetzt merke ich, huch, bin ich nicht. Aber das ist, ich glaube, wir hatten das letzte Woche mit der Enttäuschung. Der wichtige Punkt daran ist ja, dass Enttäuschung ja grundsätzlich erstmal was Gutes ist, weil es ja bedeutet, dass eine Täuschung aufhört. Ich habe mich vorher selbst getäuscht und ich habe jetzt eigentlich ein realistischeres Bild von mir. Und darauf kann ich dann agieren.
Absolut, also Enttäuschung, das Ende der Täuschung. Ne? Das ist genau das, was du sagst. Und vielleicht finde ich das trotzdem gut, weil als Führungskraft willst du ja immer handlungsfähig sein. Und klar, sich einzugestehen, hey, ich kann das jetzt gerade nicht lösen und das auch auszusprechen ohne Scham, wäre etwas, was erstmal eine bestimmte Arbeit braucht, also sich mit sich selbst, mit der neuen Identität auseinanderzusetzen. Aber manchmal helfen ja auch so Sätze wie, dass man wirklich sowas ein bisschen parat hat, zu sagen, hey, wie möchtest du, dass wir damit umgehen? Also ich finde, so ein Zurückspiegeln an die Betroffenen ist immer das Schlauste, was man machen kann. Also zum Beispiel bei Trauer, wenn Menschen jetzt zu dir kommen und sagen, Mensch, da ist jemand aus meinem nächsten Umfeld gerade gegangen. Was für eine wahnsinnige Trauer das sein muss. Kaum nach jemand nachempfinden, der nicht selber eben da durchgegangen ist, ja. Und dann zu sagen, hey, wie möchtest du, dass wir damit umgehen? Willst du darüber sprechen? Willst du lieber in Ruhe gelassen werden, ja? Die Menschen wissen, was sie brauchen. Und ich finde, das ist ein riesengroßer Vertrauensvorschuss, wenn sie zu uns kommen und sagen, mir geht's schlecht. Also, weißt du schon, dieses Vertrauen zu haben, mir geht's schlecht, ohne die Erwartungshaltung, dass wir es wieder wegmachen, das Aua.
Ja, aber dann eben an unserer Stelle das nicht sofort als Aufforderung zu interpretieren, zu sagen, mir geht's schlecht, mach was damit. Und du hast einen super Punkt da auch reingebracht, dass was ich versuche mir anzugewöhnen, und es ist immer noch schwierig, wenn jemand kommt und klagt sein Leid und hat ein Problem, zu sagen so, okay, was braucht die Person jetzt? Braucht die Person jetzt vielleicht gerade einen Ratschlag? Braucht die eine Lösung? Sucht die gerade danach? Oder möchte die Person einfach nur emotional gehalten werden? Und dann zu sagen, es ist nicht mal notwendigerweise meine Aufgabe herauszufinden, was von beiden das ist, denn wir haben dieses wunderbare Tool in unserer Box zu fragen. Und einfach zu sagen, was brauchst denn du jetzt gerade? Ja, ich muss das ja gar nicht hell sehen können, sondern ich kann sagen, möchtest du gerade eine Lösung oder möchtest du gerade Raum haben?
Absolut. Und was vielleicht noch hilfreich sein kann, also gerade für diejenigen, die dann halt eben in der Führung sind, ich habe ja beide Rollen. Ich bin manchmal Coach, ich bin Führungskraft, ich bin aber auch Ehefrau, ich bin Schwester, ich bin Tochter und allen, ich bin Freundin und all diese Themen. Und oft passiert es, wenn Dinge sich vermischen, das kennst du wahrscheinlich auch, ne? Und dann stelle ich immer die Frage, und das hat mir sehr, sehr gut geholfen bis jetzt, das würde ich gerne einfach mit euch teilen. Ich frage dann immer, möchtest du mit der Isabella sprechen oder möchtest du mit dem Coach sprechen oder möchtest du gerade mit deiner Chefin sprechen? Also welche Rolle ist gerade gefragt. Und das hat mir total oft schon geholfen, weil ich selber manchmal so schwanke und denke, oh Gott, ich mag die Menschen ja so gerne persönlich und dann will ich als Freundin agieren. Und dann heißt das nur, dass jemand zu mir sagt, nee, ich brauche dich jetzt als Chefin. Super. Völlig entspannt. Also hilft mir auch enorm.
Ja. Also das ganze Thema soziale Rollen und was wird von einem erwartet und wie muss man agieren, ist da natürlich auch ein riesiges Fass an der Stelle. Ein Punkt, den ich gerne noch aufgreifen möchte, der auch so gerade so mitgeschwungen ist, ist, was für mich auch ein Riesenthema war, ist Selbstbewusstsein, verbunden mit dem Wunsch nach Kontrolle. Also dieses Ding, ich bin nur kompetent. Wenn ich vorher schon eine Lösung habe, wenn du jetzt zu mir kommst und möchtest einen Ratschlag haben, dann weiß ich schon, was die Lösung ist. Und ich habe lange gedacht, die Lösung parat zu haben und immer zu wissen, was die richtige Sache ist. Das ist es eigentlich, was man braucht. Und das ist eigentlich Kompetenz. Und für mich hat sich das in den letzten Jahren immer weiterentwickelt, dass ich sage, nee, nicht schon vorher einen Plan zu haben und zu wissen, wie ich das löse, ist Kompetenz. Sondern zu wissen, egal was passiert, egal was kommt, ohne Erwartungen, egal wie die Situation läuft, ich werde das in der Situation schon irgendwie rausfinden, wie ich denn handle. Ich muss das nicht vorher zurechtlegen. Das ist eigentlich die Kompetenz und das ist eigentlich das Selbstbewusstsein. Also Selbstbewusstsein kommt nicht daher, immer einen Plan zu haben und dann, weil dann fällt es, sobald du keinen Plan für irgendwas hast. Aber zu wissen, so, ich kann spontan in eine Situation reingehen und ich kann mir das erlauben, auch mal unvorbereitet zu sein, denn es wird schon kommen. Jetzt vielleicht nicht in einen Talk oder so, aber halt in soziale Situationen und nicht vorher zu wissen, wie es ausgeht.
Finde ich total spannend, was du gerade sagst. Weißt du, ich frage mich, ist es wirklich für immer und für jeden dieser Überlegung? Weil, und es ist wirklich spannend. Ich würde gerne hören, was unsere Hörer und Hörerinnen dazu sagen. Ich glaube, dass wir sehr kompetent sein können, indem wir nur das Urvertrauen in das haben, wer wir sind und was wir sind. Aber vorher muss etwas da sein, worauf ich mich verlassen kann. Also das war jetzt, das ist mein Gedanke. Weißt du, früher, als ich jetzt gestartet bin, war ich auch unglaublich darauf erpicht, alles zu wissen, alles zu können, alle Zertifikate zu sammeln, jedes Wissen für mich zu haben und genauso wie du das schon sagst, immer schon irgendwie alles vorbereitet zu haben, was ich dann mache. Umso mehr Werkzeuge ich kannte, umso mehr ich mich entwickelt habe aus dem Verwickelten, was ich mal war als kleines Wesen, desto entspannter gehe ich jetzt auch in aller Interaktion und habe auch dieses, eine Freundin von mir hat mal gesagt, Gottvertrauen. Das ist Gottvertrauen, dass es schon gelingt. Und ich glaube, das habe ich nur, weil ich vorher so unglaublich viel Gas gegeben habe. Das hört sich jetzt schlimm an und ich hoffe, das ist jetzt keine schlimme Selbstaufbauung. Aber ich glaube, wenn man nichts kann, dann weißt
Ja, also natürlich zu sagen so, ja, klar, ich krieg das schon irgendwie hin, egal was passiert und ich habe aber kein Skillset und keine Kompetenzen damit. Das ist natürlich Selbstüberschätzung und das ist natürlich nicht das, was ich damit ausdrücken wollte. Man braucht natürlich schon ein bisschen so die, ja, wenn ich mich auf die Bühne stelle und sage, ich halte jetzt einen Vortrag über, keine Ahnung, Biases und Kontrolle und habe mich aber über das Thema vorher nicht informiert, dann bringt mir noch so viel Urvertrauen nichts, um diese Situation zu meistern. Also natürlich ist es auch ein fachliches Skillset, was da mit reinspielt. Ja.
Ja, und ich glaube, umso länger du Dinge tust und die so automatisch abrufen kannst, desto weniger musst du darüber nachdenken und desto mehr kann man sich entspannen. Deswegen finde ich das einfach so gut, irgendwann mal zu beschließen. Also das ist zumindest jetzt aus meiner Erfahrung, ich mache jetzt diesen Fehler, ne? Ich spreche jetzt aus meiner Welt und auf alle anderen. Umso eher wir anfangen, Dinge zu gestalten, so wie wir das möchten, desto einfacher wird es am Ende des Tages. Und das Schöne ist, dass der Mensch halt eben mit seinem plastischen Gehirn so vieles lernen kann bis ins hohe Alter. Wir müssen alle nicht so dramatisch uns verändern. Aber das kleine bisschen, was uns vielleicht noch fehlt, das kriegen wir auf jeden Fall hin, wenn wir es wollen. Das finde ich irgendwie so tröstlich zu wissen, hey, ich kann bis ins hohe Alter mich in allen Bereichen verändern. Ob das jetzt meine kommunikative Fähigkeit, ob das meine emotionale Fähigkeit ist, ob das meine Bindungsfähigkeit ist, das kann alles verändert werden.
Ja, die Plastizität hört nicht auf. Das ist, das Gehirn ist nicht irgendwann mit 25 fertig und dann kann man nur noch vielleicht noch sich ein paar Telefonnummern merken oder so. Selbst das ist dann schwierig. So, es kann halt sich grundsätzlich noch, und das habe ich eben auch, und da sind wir wieder bei diesem Haltungsding zurück, dass ich gesagt habe, das ist nicht so, man macht dann mal einen Workshop dazu und dann hat man diese Haltung und dann bleibt das irgendwie. Oder man muss jetzt sagen, ja, ich bin schon 50, ich habe diese Haltung entweder oder ich habe sie nicht, sondern dass das etwas ist, was sich konstant weiterentwickelt. Und wo ich auch sage, das ist schön, das ist gerade wieder so ein Thema, ich entdecke immer wieder Blindspots an mir. Es gibt immer wieder Punkte, wo ich sage, da habe ich jetzt so viele Jahre arbeite ich schon daran, immer kritisch zu reflektieren, immer zu gucken, ist das wahr, warum mache ich das? Und es gibt immer wieder ein Thema, wo ich sage, so, das nicht. Da habe ich nicht hingeguckt, da habe ich nicht drauf geguckt. Und immer wieder sich anzupassen, immer wieder auch, ja, aber diese Bereitschaft zu haben, zu sagen, ich entwickle mich auch weiter und ich mache Fehler und ich habe immer wieder was, wo ich nochmal wieder dran arbeiten kann.
Aber wie schön ist es zu sagen, hey, ich mache Fehler und ich entdecke noch meine blinden Flecken. Das ist doch großartig. Das braucht eine bestimmte Reflexion. Wenn du das nämlich gar nicht siehst und immer glaubst, dass die Umwelt daran schuld ist, dass die Dinge nicht so stattfinden, dann ist das halt eben eine ganz, ganz andere Haltung wieder, ne? Also sich auch zu erlauben, zu sagen, hey, ich merke, dass ich hier Dinge tue, die nicht gut sind. Und ich glaube ganz fest daran. Und das ist etwas, was ich jetzt einfach als dogmatisch dahinstelle, dass es keinen Menschen gibt, der ohne Fehler ist. Also das stand schon in der Bibel, ne? Wer den ersten Stein wirft und so. Also ich glaube, das ist tatsächlich so. Und das geht uns allen. Wir haben bei uns im Unternehmen Folgendes gemacht. Da bist du bis jetzt noch verschont geblieben, weil du ja Kooperation und nicht ganz fest bei uns bist. Aber wir machen am Montag immer so eine kleine Runde. Und da gibt es diese Idee, mein Fehler der Woche, ja. Und Fehler der Woche, das machen wir nicht, um uns irgendwie zu steinigen. Also, um zu gucken, okay, was können wir besser machen? Und wir finden wirklich, jede Woche gibt es irgendwas, wo wir sagen, Mensch, das hätte ich besser machen können. Und ich glaube, das ist auch eine schöne Übung, die man so für sich machen kann, einfach mal zu gucken, hey, was war eigentlich mein Fehler der Woche, aus dem ich was lerne? Sich das mal aufzuschreiben. Viele Menschen machen am Freitag so einen Reflexionsfreitag, ne? Also sehe ich, das ist vielen meinen Kunden, dass sie dann im Kalender so Reflexion eintragen. Und das wäre doch auch mal schön, am Freitag mal zu gucken, was ist denn so mein Fehler der Woche?
Ja, ich bin dazu übergegangen und ich dachte, das ist so ein Spleen, den ich habe und ich mache das einfach so gerne, aber habe jetzt eben auch gelernt, dass es eine systematische Technik ist, um genau an diesen Sachen zu arbeiten. Und das ist ein Thema, was wir auch noch haben, Höflichkeit jetzt gerade wieder mit meinen Kursen mache. Und zwar ja Höflichkeit nicht im Sinne von Knigge, sondern im Sinne von, wie tragen die Äußerungen, die wir machen, dazu bei, eventuell das soziale Gesicht, das Image eines anderen Menschen zu gefährden oder zu verbessern? Und es macht mir einen tierischen Spaß, meine eigenen Äußerungen, aber auch die Aussagen der Auszubildenden zu nehmen. Und ich bereite inzwischen keine Beispiele mehr vor, dass ich sage, hier haben wir ein Beispiel, hier haben wir ein Beispiel, weil ich genau weiß, ich muss nur 10 Minuten warten. Und irgendjemand sagt irgendetwas, was man als Beispiel nehmen kann, um zu sagen, so, was steckt dahinter? Warum haben sie das gerade gesagt? Also ja, wegen dem und dem. Wirklich. Ist das der Grund, warum sie das? Und mit Nachdenken kommt es immer dazu. Und es ist am Ende, es ist etwas, was wir in der Sprachwissenschaft immer auch sagen, je länger man über Sprache nachdenkt, desto weniger ergibt es halt Sinn. Also man verliert irgendwann komplett die Intuition, was grammatikalisch korrekt ist, je länger man über grammatikalische Regeln nachdenkt. Und so ist es dann aber eben auch in der Pragmatik, dass wir da daneben sitzen und sagen, okay, was geht eigentlich alles in einem Kopf vor, unbewusst, während man spricht und wenn ich darauf antworte? Und da sind wir jetzt wieder bei diesem Haltungsding. Es geht ja darum, diese Sachen bewusst zu machen. Zu gucken, was habe ich eigentlich alles schon automatisiert und verinnerlicht und spule ich immer nur ab und kann eventuell eben zu kommunikativen Problemen führen, weil ich nicht drüber nachgedacht habe, ob das in dieser Situation wirklich angemessen ist.
Super schön. Ich habe zwei Ideen jetzt dazu. Jetzt, weil sie mir so einfallen, habe ich natürlich jetzt nicht den Urheber. Ich weiß jetzt nicht, ob das ich kann es nicht sagen, die 7-7, glaube ich, war das, ne? Ist das wirklich wichtig? Ist das relevant? Spart das Zeit? Von wem ist das? Das ist irgendwas aus der Antike. Ich komme jetzt nicht drauf, aber genau das habe ich noch total gerade vor meinem inneren Auge, als du das gesprochen hast. Das müssen wir mal in die Shownotes reinpacken. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Methode, sich mal zu fragen, weil wie oft belästigen wir Menschen mit Dingen, die sie auch gar nicht hören müssen oder wollen, wir es unbedingt loswerden wollen. Ist diese Geschichte mit den 7-7, die ist super, die schreibe ich mir auf. Oder sind das 3-7? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fand ich das super. Und für alle vielleicht jetzt nochmal an der Stelle eine weitere Idee. Wir haben vorhin darüber gesprochen, das Hinterfragen von dem, ist das, was ich denke, wirklich wahr? Wenn ihr euch da tiefer einarbeiten wollt, da gibt es eine Methode, die heißt The Work. Und das ist von Brian Katie. Die kann ich auch nochmal verlinken. Stellt man sich hintereinander oft die Frage, ist das wirklich wahr, um festzustellen, dass man dann doch in seiner Überzeugung, das gedacht zu haben, was man gerade denkt, ein bisschen ins Schwanken kommt. Können wir auch in die Shownotes mal gleich reinpacken, Jan.
Ich finde das gerade so schön. Du hast so diesen Satz gerade in mir ausgelöst, sich zu fragen, für wen sage ich das eigentlich gerade? Sage ich das, weil du das hören musst? Oder sage ich das, weil ich das aussprechen will? Und ist das eigentlich hier gerade mehr für mich, als es wirklich für die Kommunikation ist? Ich meine, Ausdrucksfunktion ist ja eine der Facetten von Sprachen und das gehört ja auch, ist ja für die Beziehung auch wichtig. Aber wie oft denken wir, der andere müsste das jetzt hören und eigentlich müssten wir es aber nur sagen und das ist eben eigentlich das, worum es geht. Was ist meine kommunikative Intention? Warum sage ich das eigentlich gerade?
Total schön.
Ja, und ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt so viel in die Selbstoffenbarung reingehe, aber ich meine, wir machen es hier und ich finde es halt super spannend. Wir hatten eben dieses Thema, dass ich zurückgemeldet gekriegt habe, dass die Auszubildenden das sehr schön finden, dass ich im Wert- und Normkontext relativ viel, ich sage halt, ich mache Lernen nach Vorbild. Ich kann nicht erwarten, dass die Auszubildenden sich reflektieren, wenn ich nicht mega krass auch meine Fehler eben mit als Lerngegenstand anbiete. Und wie sie gesagt haben, diese Verletzlichkeit anzubieten, macht einen sehr nahbar. Wo ich gesagt habe, so, ja. Ich habe aber tatsächlich auch noch nicht herausgefunden, wie viel davon auch eine unbewusste Verteidigungsstrategie von mir ist. Denn wenn ich mich angreifbar mache, dann bist du halt auch wesentlich asozialer, wenn du diese Verletzlichkeit ausnutzt. Das heißt, ich schütze mich auch mehr vor Angriffen, je authentischer ich mich gebe. Und du saß denn da und dachte so, okay, wie viel davon, also was ist eigentlich der Grund, warum ich das mache? Weil ich authentisch sein möchte? Oder weil das auch eine Strategie ist? Und im Endeffekt sind wir wieder an dem Punkt, den jemand mal zu mir gesagt hat, so, warum nicht beides? Warum kann es nicht beides sein? Das heißt, es hat halt immer auch eben eine Intention dahinter.
Genau das. Und wenn es nützlich ist. Also ich glaube, wir waren heute sehr, sehr viel in der Selbstoffenbarung beide. Und das darf auch sein. Und dafür ist dieser Raum auch hier, um anderen vielleicht auch mal Mut zu machen, genau das zu tun.
Wenn wir dann schon mal dabei sind, können wir, glaube ich, richtig schön den Bogen zurückschlagen, nochmal wieder zu unserem Haltung versus Technik. Ich bin ja, haben wir auch schon viel drüber gesprochen, selbst relativ neu dabei in diesem ganzen Emotionsregulation und Kontakt zu sich selbst, weil ich durch meine ganze, durch dieses ganze akademische Umfeld und so sehr viel eben sehr dissoziiert war und viel auf Erfolg ausgerichtet und nicht so richtig den emotionalen Kontakt zu mir hatte. Und ich habe aber immer wieder gespiegelt gekriegt, dass ich relativ gut empathisch auf andere Menschen eingehen kann. Und das geht in die gleiche Kategorie, aber eben auch mit, dass gesagt wurde, ah, du kannst jetzt so spontan über diese Sachen reden, wo ich sage, das stimmt nicht. Ich habe gestern 3 Stunden lang im Bett gelegen und habe mir Gedanken gemacht, wie ich das rüberbringe. Es ist alles geplant gewesen vorher. Und so ist es auch mit meiner Empathie gewesen, dass ich gesagt habe, jemand sagt etwas und ich habe gelernt, was darauf die richtige Reaktion ist. Und das hat in sehr vielen Situationen eben auch funktioniert, weil ich halt wusste, okay, ja, auch von anderen Menschen gelernt und Fernsehen, Serien und so weiter. Dadurch ist es manchmal ein bisschen melodramatisch bei mir. Gewesen teilweise auch noch, aber es baut sich langsam ab. Aber es ist halt wirklich eine Technik gewesen, dass ich gesagt habe, jemand kommt und ich habe eine Reaktion dazu. Und wenn eine Reaktion aber war, die ich nicht gelernt hatte, wo ich keine Reaktion abgespeichert hatte, dann war ich hilflos, weil keine Intuition da war, natürlich empathisch darauf zu reagieren. Und das ist eben genau der Unterschied zwischen Technik und Haltung. Wenn ich eben sage, ich habe diese ganzen Techniken, dann bin ich darauf angewiesen, dass das auch genau passt für dich, genau dein Beispiel mit, ja, aber nicht Schritt 2 und 4 vergessen, sonst funktioniert das Ganze nicht. In dem Moment, wo du gewaltfreie Kommunikation oder aktives Zuhören wirklich als Haltung, als ich interessiere mich für den anderen und ich möchte dem das Gefühl geben, dass ich zuhöre, verinnerlicht habe, kommt die Technik quasi von alleine, dann ist das eben nur noch was, wo ich sage, ja, mit welchen Worten kann ich das jetzt ausdrücken, was schon in mir ist.
Wunderschön. Ich glaube, ich würde das gerne jetzt heute so belassen. Ich fand das ein sehr, sehr schönes letztes Wort sozusagen für heute. Lieber Jan, vielen Dank dafür. Wenn wir jetzt mal trotzdem zusammenfassen, und ich glaube, das waren so viele Botschaften, die wir heute gesendet haben, die sonst eigentlich so gar nicht unsere Art ist, Botschaften zu senden, aber oft haben wir Botschaften gesendet. Und zwar habe ich für mich verstanden, Verletzlichkeit ist etwas, was wir durchaus zulassen können. Was habe ich noch verstanden heute? Ich habe verstanden, dass nicht alles, was ich denke, wahr ist. Das war die Annahme, dass wir die Haltung brauchen, um empathisch zu sein, nicht nur zu wirken. Haben wir noch etwas in diesem Sack drin gehabt, was wir jetzt rausgenommen haben?
Ich finde das so schön, dass man das alles, was du gerade gesagt hast, so in diesem einen Ding zusammenfassen kann, dass du sagst, wenn ich die grundsätzliche Haltung habe, den Mut zu haben, Fehler zu machen, mich mit meinen Fehlern zu konfrontieren, dann habe ich das alles drin. Das ist halt die Verletzlichkeit ist da, ich darf Fehler machen, das darf man auch sehen, dass ich Fehler mache. Ich habe überhaupt die Einstellung, dass ich sage, ja, das ist eine Option. Wenn ich da reingehe und sage, ich bin unfehlbar, dann bin ich die ganze Zeit nur in der Verteidigung. Aber eben zu sagen, so, ja, ich kann auch, habe überhaupt die Option im Raum, dass ich sage, vielleicht habe ich was falsch gesagt, vielleicht habe ich das falsch verstanden. Und das kennzeichnet alles diese bewusste Haltung, die wir brauchen, um wirklich empathisch in die Kommunikation gehen zu können.
Ich würde mir so sehr wünschen, dass wir das alle Tag für Tag ein Stückchen mehr umsetzen. Und ich denke gerade so an dieser Welt, wie sie wäre, wenn wir alle wüssten, dass wir nicht immer alle recht haben. Wie schön wäre das, wenn wir das zulassen könnten. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen sehr friedlichen Freitag. Und vielleicht nehmen wir uns alle mal ein bisschen Zeit zum Reflektieren an diesem Freitag und schauen einfach mal, was so unsere blinden Flecke sind. Ich bin gespannt, wo wir nächste Woche anknüpfen, lieber Jan.
Dem kann ich mich nur so komplett anschließen.
In dem Sinne, einen schönen Freitag noch. Bis dahin.
Auch von mir. Tschüss.
Das war Jede Stimme zählt. Der Podcast rund um emotionale Intelligenz und Wirkung.